So. Ah, okay. Der Ingmar hat es ja schon angedeutet. Wir haben ein kleines Experiment vor, wobei das nicht die Betonung sein soll, aber die Erklärung zu dem, was hier jetzt gleich passiert. Wir haben es mal Predigtgespräch genannt. Wir werden uns einfach miteinander unterhalten und bitten euch, dass ihr uns folgt. So wie wir das ähnlich schon vor kurzem hatten, als hier ein ganzer Hauskreis auf der Couch saß und einfach mal erzählt hat. Oder wie ihr das kennt, wenn ihr zusammen mit Leuten am Tisch sitzt und euch unterhaltet oder auch ganz gespannt einem Gespräch folgt. So hoffen wir, dass das jetzt auch ein bisschen werden kann. Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, du bist mal gespannt auf die Predigt und bist selbst einer davon, der hier mitredet. Aber ich bin auch gespannt und wir bitten euch da einfach um Offenheit und Barmherzigkeit und schaltet da vielleicht ein bisschen andere Antennen an, als wie man das sonst gewohnt ist oder denkt, was man jetzt hier bei einer Predigt zu hören bekommt. Man muss vielleicht ein bisschen anders hören. Genau. Seid da offen und stellt die Frage, was will Gott mir heute durch diese Art der Predigt vielleicht auch sagen? Genau. Worum geht's denn, Ingmar?
Wir haben einen Text ausgewählt, der uns wichtig geworden ist und haben uns verschiedene Gedanken dazu gemacht, die wir mit euch teilen wollen. Dieser Text ist aus dem Philipperbrief, Philipper 3, Vers 12 bis 16, wenn ihr aufschlagen mögt. Kannst du noch lassen. Und dieser Text ist geschrieben von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Philippi ist eine römische Kolonie gewesen in Mazedonien. Das heißt, eine Stadt, die die Römer dort gegründet haben oder wieder gegründet haben, um ihren Einfluss dort zu sichern. Und wo sie auch Leute hingeschickt haben, damit die dort leben und dort quasi das Römische Reich repräsentieren. Das heißt, eine ganz junge Stadt, eine Stadt vermutlich mit nicht gewachsenen Strukturen, sondern wo es manchmal vielleicht auch noch drunter und drüber gehen, kann ich mir vorstellen. Zumindest kann das ein Grund sein, warum die Philipper mehr als andere Gemeinden von Paulus mit Widerständen und auch Verfolgungen zu tun hatten. Paulus deutet in dem Brief verschiedene Probleme an, die es da gab. Und er zielt auf verschiedene Leute ab, die von außen auf die Gemeinde einwirken und dort Sachen reinbringen, die er da überhaupt nicht sehen kann. Und unser Text ist aus so einem Kapitel, wo er gegen diese Einflüsse von außen vorgeht. Diese Leute, die da Einfluss nehmen, die sagen zum Beispiel sowas wie, naja, es gibt ein paar eindeutige Regeln, wenn man sich an die hält, dann kann man sicher sein, dass man auf Gottes Seite ist. Zum Beispiel, wenn man sich beschneiden lässt, dann ist das ein klares Zeichen, der ist ein Christ und der andere nicht. Und die sagen auch, mit solchen Regeln, wenn man die einhält, kann man, naja, die Vollkommenheit erreichen. Also wer das macht, der ist vollkommen. Und in unserem Abschnitt, den ich gleich lesen möchte, argumentiert Paulus im Prinzip dagegen. Ich lese das mal vor, in Ordnung. Also, Paulus schreibt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ich jage dem Ziel nach, sagt er hier zweimal. Paulus ist auf der Jagd. Mich erinnert das ein bisschen an diese Sportkampfvergleiche, die er mehrmals bringt in seinen Briefen, wo er sagt, naja, unser Glaube ist wie ein Wettkampf. Was kann damit gemeint sein?
Ich glaube, Paulus benutzt hier ganz bewusst dieses Bild von einem Wettkampf, von etwas nachjagen, nacheifern auf ein Ziel zu, weil das eben das Gemeinsame ist, sich wirklich mit Leidenschaft und seinem ganzen Sein, seinem Körper, seiner Mentalität auf das einzustellen, dass ich auf ein bestimmtes Ziel zurenne. Und dieses Bild greift hier Paulus auf. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, damals weiß ich nicht so genau, aber heutzutage können, glaube ich, viele was damit anfangen. In irgendeiner Form haben wahrscheinlich die meisten schon mal Sport gemacht. Und wenn es Pflicht in der Schule war, aber in irgendeiner Mannschaft spielen. Und das Ziel war eigentlich immer, man will gewinnen. Selten sagt man, dabei sein ist alles, das gibt's auch. Aber so eigentlich und zutiefst, die meisten wollen gewinnen oder sind auch drauf gedrillt, geeicht. Ich will gewinnen, egal ob es ein Einzelwettkampf oder Mannschaftssport ist. Und das macht er sich hier zunutze, dass man hier vielleicht einsteigen kann in dieses Bild. Und da spricht er eben auch von diesem Wettkampf, von diesem Lauf, den man in seinem Leben begeht, wo man einem Ziel hinterherjagt.
Also ich weiß gar nicht, ob mir das so passt. Aha. Muss denn mein Glaube eine Jagd oder ein Wettkampf sein? Also so richtig Lust, jetzt mit euch um die Wette zu laufen, habe ich vielleicht nicht. Gibt ja auch ein paar, die sind schneller als ich. Und dann sagt er, man soll hier eine Jagd miteinander machen. Also, naja, ich hätte lieber ein bisschen das gemeinschaftlicher. Und ich weiß auch nicht, ob ich so einen Lauf mein ganzes Leben vielleicht durchhalten würde. Also der sagt ja nicht nur, der Lauf ist meinetwegen rechtzeitig zum Gottesdienst zu kommen, sondern der Lauf ist das ganze Leben. Du liebe Zeit. Also ich fürchte, ich lande irgendwann im Straßengraben.
Dir wäre was anderes lieber als so ein schneller Sprint.
Vom Glaubensleben wäre mir vielleicht lieber meinetwegen so eine Wanderung.
Okay. Ich glaube, letztendlich ist es egal, welche Sportart wir uns raussuchen. Ob wir einen Marathon meinetwegen sogar anberaumen, einen Sprint oder auch eine Wanderung. Ich denke, es geht hier um die Mentalität, die dahinter steht. Jede Metapher, jede Bildgeschichte hat ja auch ihre Grenzen. Von daher darf man es, glaube ich, auch nicht zu sehr überstrapazieren. Jagd gleich Jagd und man denkt gleich an Gewehr und hinterher und so weiter. Sondern dahinter steckt ja diese Leidenschaft, dieses, ich will wirklich irgendwo ankommen, ich will was ergreifen, ich will irgendwo landen, ich sehe was und genau da will ich hin und ich richte mich auch mit meinem ganzen Sein und Wollen und Tun darauf aus. Und da bemühe ich mal wieder die Sportler, die Bayern oder sagen wir die Nationalmannschaft, ist ja wurscht, die gewinnen auch nicht ihre Pokale und Siegespreise, indem sie hier und da mal ein bisschen aufs Tor kicken, sondern die richten ihren ganzen Lebensalltag drauf aus. Die haben ein Programm, wie die schlafen, wann die schlafen, wie lange, was die essen, was sie nicht essen, wann ihre Trainingseinheiten sind, ihre Trainingscamps. Da gibt es natürlich Variablen in all diesem, aber der Konsens ist oder der Grundtenor, die richten wirklich ihr ganzes Sein, ihren ganzen Alltag darauf aus, dass sie nachher auf dem Spielfeld stehen können und 90 Minuten lang fit sind und möglichst den Ball in das Tor der Gegnermannschaft kicken. Und wie gesagt, du kannst jeden anderen Sport, denke ich, auch nehmen, weil das Gemeinsame, was da drin steckt, ist dieses Ziel, was ich erreichen will. Es ist, dass man tatsächlich Anstrengung auf sich nimmt, dass man möglicherweise verzichtet. Ich esse jetzt nicht ganz so viel Pommes oder ich gehe nicht jede Nacht lumpen und tanzen, solange wie ich Lust habe, weil ich muss in der Früh um 6 raus, um die erste Trainingseinheit zu absolvieren, möglicherweise. Also das ist hier dieses Gemeinsame oder diese Mentalität dahinter, dieses Motiviertsein und Nachjagen nach einem Ziel, Anstrengung und Verzicht durchaus dafür auf sich zu nehmen. Aber das will man ja auch, weil du hast dieses Ziel eben vor Augen. Und sich da wirklich so richtig reinzugeben mit allem, was man so ist. Und ich denke, das ist dieser Ausdruck, der hinter dem Sportbild, Wettkampfbild von Paulus steckt.
Und dazu passt ja schon auch, dass man ab und zu mal eine Pause macht. Also wenn die Saison in der Bundesliga das ganze Jahr gehen würde, wären die vielleicht nicht so gut, wie wenn sie im Sommer mal eine Weile was anderes machen. Oder wenn ich die ganze Zeit nur meinen Diensten nachgehe, wäre ich vielleicht nicht so gut, wie wenn ich auch mal Zeit habe, mit meinen Kumpels abzuhängen.
Na klar. Ich glaube jetzt müssen wir echt diese Metapher ein bisschen verlassen, aber da kommt wirklich diese Dynamik des Lebens einfach rein. Also was bei uns zur Lebenszeit, zu bestimmten Zeiten einfach auch dran ist. Aber trotzdem in diese verschiedenen Lebenszeiten auch reingesprochen, diese Grunddynamik, die Paulus hier mitnehmen will und dieses, egal ob ich jetzt gerade so eine Pausenzeit habe oder nicht, dieses Werd nicht bequem, du bist mit deinem ganzen Leben, hast du dich für Jesus entschieden. Da vorne ist das Ziel und jetzt werd nicht bequem, lass nicht locker, lass nicht, fang nicht an, fünfe gerade sein zu lassen. Ich glaube, wir haben da auch so ein, das kann passieren, weil tatsächlich das Glaubensleben, es geht ja um unser ganzes Leben und eben nicht nur nach einem Wettkampf, um einen Wettkampf, der nach 4 Stunden, 90 Minuten, was auch immer vorbei ist, sondern es geht um unser ganzes Leben und natürlich kann man da auch mal müde werden. Aber da sagt Paulus auch da, diese sportliche Gesinnung, werd nicht bequem. Lass das nicht einschleifen, dass du lau wirst, dass du fünfe gerade sein lässt, sondern hab das Ziel vor Augen und streck dich dahin aus.
Es ist schon auffällig, wie viel der Paulus dafür bereit ist, in Kauf zu nehmen. Also seine ganzen Reisen waren ja alles andere als bequem, mit Schiffbrüchen zwischendurch und Hunger. Dann hat er sich nicht mal bezahlen lassen von den Gemeinden, sondern noch nebenbei gearbeitet. Dann hat er sich verprügeln lassen von den Juden und einsperren lassen von den, auch von den Juden, oder? Naja, weiß nicht, wie die Römer zu ihm waren. Aber schon mehr als ein typischer Bundesligaspieler, würde ich sagen, oder ein Durchschnittssportler. Sollte ich jetzt auch noch sowas in Kauf nehmen müssen?
Da sage ich jetzt mal nichts dazu, weil ich es nicht weiß. Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht, was für mich noch auf meiner Trainingsstrecke liegt oder für dich noch auf der Trainingsstrecke liegt. Aber ich weiß, dass es alles weniger stark beängstigend oder woo klingt oder wirkt, wenn ich Jesus vor Augen habe. Und ich will mich gerne motivieren lassen und mitnehmen lassen in dieses, komm, pack's an, bleib dran. Also ich habe so ein Sportlerohr, auf dem ich hören kann. Das hat vielleicht nicht jeder. Aber mich spricht es sehr an. Diese Aufforderung, diese Ermutigung, dieser Kampfgeist da auch in dieser Geschichte drin, dieser Sportsgeist. Also ich glaube, wir dürfen in unserem geistlichen Leben durchaus so einen gesunden Sportsgeist entwickeln und sagen, ja, ich bleib dran und ich trainiere meine geistlichen Muskeln. Ich werde nicht bequem. Ich lasse es nicht durchgehen, wenn es irgendwie Mentalität oder scheinbarer Konsens wird unter uns Christen, dass man sich jetzt so und so verhält. Also irgendwo, wo man eben lau und lasch werden kann, wie wir es auch in der Bibel lesen von Gemeinden, dass es ihnen so ergangen ist.
Dann müsste man ja, also in diesem Bild, um nochmal in diesem Bild kurz zu bleiben, wenn man den Glaube so sportlich sieht, müsste es ja auch irgendeine Art von Trainingseinheiten dann geben. Was könnte denn das sein?
Da musste ich vorhin auch nochmal dran denken, an so Trainingseinheiten. Und um nicht plakativ zu werden, beziehungsweise ich habe gemerkt, als wir dieses eine wunderbare Lied gesungen haben, da ist so eine Textpassage, die heißt, mein Fundament ist beständig. Und da habe ich gemerkt, bevor ich ans Trainieren denke, wobei das oft dann ineinander übergeht oder auch mal Hand in Hand, aber ich brauche ein gutes Fundament, ich brauche eine gute Grundausrüstung. Also sprich, auch wenn ich trainieren gehe, ich muss meine aufgefüllte Flasche Wasser mit am Start haben, weil egal um welchen Sport, körperlichen Einsatz es geht, ich werde in der Regel durstig, werde meinen Elektrolythaushalt wieder ausgleichen, auffüllen müssen und deswegen brauche ich so Grundlagen. Und diese Grundlagen sind praktisch Basis für die Trainingseinheit und das sind Sachen, die kennen wir alle jetzt doch ganz plakativ. Sowas wie Beten, Bibellesen, stille Zeit und so erlebe ich das auch. Allerdings muss ich sagen, im Moment wirklich rein aus Gnade, weil genau diese Sachen, diese fundamentalen Sachen kommen bei mir gerade zu kurz. Da finde ich gerade einfach nicht die Zeit und die Ruhe. Und ich bin total dankbar, dass der Heilige Geist mich wirklich im Alltag ganz oft einfach an Dinge erinnert, die ich schon mal wusste oder schon mal gehört habe oder Worte, die in der Bibel stehen. Dafür muss man sie natürlich vorher auch erst mal gelesen haben. Und mich dann im Alltag erinnert und ich dann da so ein bisschen dran knabbern und drüber nachdenken kann. Wenn ich an bewusste Trainingseinheiten denke, dann fällt mir sowas ein, wie ich suche bewusst das Gespräch mit anderen Christen, also da, wo man einfach nur nett zum Kaffee trinken zusammensitzt, da kann man auch mal bewusst über ein Thema sprechen, wo einem das Herz mit dranhängt, wo es um Glauben geht oder bewusst zusammen am Ende noch beten. Das mache ich in letzter Zeit relativ häufig und ich finde es wunderschön. Man hat zusammen gefrühstückt und über Gott und die Welt und nichts und alles geredet und dann betet man am Ende noch zusammen. Oder ich habe auch in unserer Wohnung an verschiedenen Schranktüren, die ich immer wieder aufmache, habe ich mir Bibelverse hingehängt. Immer wieder, wenn ich die Schranktür aufmache, dann stoße ich auf diesen Bibelvers und das sind natürlich Verse, die ich mir bewusst rausgesucht habe, weil ich weiß, das sind so meine Baustellen oder daran muss ich immer wieder erinnert werden. Und weil ich 5-mal am Tag in den gleichen Schrank greife, stoße ich dann 5-mal am Tag auf diesen Vers. Also so platziere ich mir so kleine Trainingseinheiten für mich. Genau.
Das klingt gut, weil ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man solches Training gut und schlecht machen kann. Also vielleicht kann man eine halbe Stunde sich Trainingszeit nehmen und dann bleibt am Ende doch nichts hängen. Und es kann sein, man guckt einmal in den Schrank hinein und das war ein viel effizienteres Training für den geistlichen Muskel, den man ansprechen will.
Ja, das wäre schön, genau.
Was ich für mich auch gemerkt habe, ist, alleine trainieren ist deutlich weniger effizient als mit anderen zusammen. Also immer, wenn Menschen dabei sind, dann bleibt bei mir irgendwie mehr hängen. Besonders dann, wenn die Beziehungen auch eng sind. Also für mich sind das Reden mit meinem Zweierschaftspartner oder mit meiner Frau, das sind die besten Trainingseinheiten. Das prägt mich auch am meisten. Aber genauso wichtig ist mir, dass ich mit Gott im Alltag immer wieder Kontakt aufnehme oder das versuche. Also nicht eine längere Gebetszeit immer haben zu müssen, die mich dann so ein bisschen unter Druck setzt, sondern dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt gerade wieder den Kontakt zu Gott, dann den so herzustellen. Das ist ja nicht so, also ich finde das gar nicht so schwierig und viel leichter als lange Zeiten am Stück einzuplanen. Aber da hat sicherlich jeder seinen individuellen Trainingsplan, je nachdem, wie die Konstitution gerade aussieht. Ja. Ne?
Spazierengehen fällt mir noch ein. Wollte ich unbedingt erwähnen, weil Spazierengehen auch mit kleinen Kindern ist was, was echt super gut funktioniert. Und wenn man keine Lust hat, beim vermeintlichen Selbstgespräch erwischt zu werden, dann muss man sich einfach so ein Headset ins Ohr stöpseln und schon ist egal, was die Passanten denken. So geht's mir nämlich immer.
Okay, jetzt haben wir ganz lange über Training gesprochen und darüber, dass der Paulus und andere dafür ziemlich viel in Kauf nehmen. Aber da stellt sich die Frage, wofür eigentlich? Also wenn der Glaube so eine Sportveranstaltung ist, worauf läuft es dann hinaus? Was ist denn der Pokal, den man dann am Ende gewinnt oder wofür macht man das denn?
Ja.
Also dieser Pokal muss ja was ziemlich Tolles sein, wenn man sich dafür einkerkern und auspeitschen lässt. Das würde ich jetzt nicht für alles machen.
Also hier steht ja was von ziemlich in der Mitte, wenn ihr nach vorne schaut, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
Könnte das sein,
Ingmar? Ist das die Errettung?
Das ist eine ordentliche Formel. Der Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist ein Brocken von einer Formulierung. Ich denke tatsächlich zuerst an das ewige Leben mit Gott eigentlich, das mit Gott sein, den Siegespreis, den man am Ende bekommt.
Also die Errettung, das meinst du?
Das wäre mein erster Gedanke dazu.
Genau, da sind wir auch mal kurz hängen geblieben, um dann aber zu merken, das kann nicht an der Stelle hier nicht die Antwort sein, weil die Errettung, die ist ein reines Gnadengeschenk. Die müssen und können wir uns weder erarbeiten, noch antrainieren, noch sonst irgendwas. Die ist einfach geschenkt. Also bleibt natürlich die Frage weiter bestehen.
Das heißt, um die Errettung zu bekommen, müssten wir eigentlich gar nicht so viel jagen.
Sozusagen.
Ich bin nochmal über den Vers ein Kapitel vorher gestolpert, im Philipperbrief, nämlich im Kapitel 2, Vers 12. Das ist sehr verblüffend, wie Paulus das schreibt. Er schreibt nämlich, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Verblüffend, wie nah das bei Paulus beieinander steht. Einerseits, Gott wirkt es in uns, andererseits, wir sollen alles tun, damit es so wird.
Und wenn ich auf das Ziel schaue, wir waren ja gerade noch bei der Frage, was ist denn das Ziel? Und ich würde das jetzt so beantworten, und da gehen auch einige Bibelkommentatoren mit mir da konform, dass es hier um das geht, Jesus immer ähnlicher zu werden. Christusähnlichkeit, Jesusmäßiger sein, so auf Neudeutsch sozusagen ausgedrückt. Das ist das Ziel, dem Paulus da hinterherjagt. Und wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, beziehungsweise ich so ergriffen bin, Jesus hat den Paulus im wahrsten Sinne des Wortes ergriffen, er hat ihn gepackt, er hat ihn schon geholt und errettet. Und ich bin dabei, ich habe Ja gesagt, ich habe mich ja bekehrt. dann habe ich diesen Jesus vor Augen und ich will ihm ähnlicher werden. Das ist das Schönste, wenn es so ein Selbstläufer ist. Ich weiß, wir müssen uns da oftmals wieder besinnen oder erinnern, ermahnen auch. Aber das ist eigentlich das, was mich zieht.
Dann macht es auch Sinn, dass er sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin. Weil so zu sein wie Jesus, das wird sich ja wohl kaum ein Mensch anmaßen. Das wird wohl kaum einen erreichen.
Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Genau.
Manchmal kann es aber doch vorkommen, dass wir uns so verhalten, als wär's so. Als wären wir die, die das meiste verstanden haben und die anderen wären ein bisschen weniger vollkommen und müssten erstmal auf unsere Stufe kommen.
Ich glaube, du hast recht, aber ich glaube, das ist was ganz unbewusst passiert. Ich glaube, die meisten von uns würden sowas nie sagen oder unterschreiben. Und doch glaube ich, dass es vielen von uns wahrscheinlich so ergeht, dass sie sich darin wiederfinden, ich sag's mal so rum, hier und da an Spannkraft zu verlieren. Also hier und da ganz klar und mit dem langen Atem zu sagen, nee, auch wenn das schwierig ist, ich zieh's so durch. Ich bleibe bei dem, was ich gehört habe, was ich gelernt habe von der Bibel, was ich weiß, was ich tun soll und was ich lassen soll. Und ich weiche das nicht auf.
Das könnte noch eine andere Gefahr sein, dass man das vorgesteckte Ziel für sich ein bisschen leichter zu erreichen steckt und sagt, naja, wenn ich so und so halbwegs dran bin, dann reicht mir das eigentlich aus.
Genau, und gefährlich wird es dann, wenn es eine Dynamik ist. Wenn das eine Dynamik ist, die sich zum Beispiel in der Gemeinde breit macht oder einfach so in der christlichen Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander haben und dass wir Raum als Gemeinde miteinander haben, um nicht nur um eine schlaue, hoffentlich schlaue Predigt zu hören, sondern um uns zu kennen, um uns zu sehen und um uns gegenseitig auch, wie sagt man, berichtigen. Das klingt so blöd, ich habe gerade kein anderes Wort, aber da auch reinzureden und zu sagen, hey Bruder, hey Schwester, pass mal auf. Im anderen Sinne sowieso Positives und Loben und Ermutigen, auf jeden Fall. Auch das kommt immer zu kurz, aber wir betrachten ja gerade mal die andere Seite. Deswegen brauchen wir uns so sehr und sollten das auch tun und nicht, weil sich's besser anfühlt, eben diese 5-mal gerade sein lassen.
Okay, ich gebe es zu, ich bin natürlich nicht wie Jesus und ich fände es auch okay, wenn mich jemand darauf hinweist. Aber wenn ich dieses Ziel zu erreichen versuche, dann habe ich das Gefühl, es ist schon extrem schwierig. Weil Jesus ist ja nicht einer, den man in 2 Sätzen beschreiben kann und dann sagen, okay, so muss ich halt werden. Oder man hat eine Liste von 10 Geboten oder so, die man eben einhält und dann ist man wie Jesus. Jesus ist ja eine extrem umfangreiche Person. Und wenn ich jetzt werden soll wie der, ja, wie soll das gehen?
Du willst hoffentlich, nicht du sollst. Ich hoffe, du willst.
Pass mal auf. Ich glaube, ich will es eigentlich, aber manchmal kommt es tatsächlich dazu, dass ich versuche, das zu reduzieren auf ein paar Gebote oder Regeln. Ja. Und ich glaube, das will er eigentlich nicht. Also er will nicht, dass ich sage, okay, es gibt diese 5 Kennzeichen und wer die einhält, der ist irgendwie ziemlich wie Jesus und die anderen alle nicht.
Also solche Krücken hat uns Gott ja gegeben. Die Bibel ist ja schon voll von Dingen, die wir lesen können und wo man sagen kann, das gehört zu dem Leben eines Jesus-Nachfolgers. Ob wir da auf die 10 Gebote schauen, auf die Bergpredigt oder noch tiefer, weiter jetzt ausgestreckt, mal an die Frucht des Geistes denken oder sowas. Es ist uns sehr viel gesagt, was ist Charakteristikum von Jesus, was ist sein Wesen, was können wir nacheifern. Und da könnte man auch ein bisschen Angst bekommen, da gebe ich dir recht. Und gerade wenn man hier dieses Wort vollkommen liest, so wie wir vollkommen verstehen, denken wir immer an perfekt. Was aber hier auch im Urtext gemeint ist, für das Wort vollkommen, das meint ganz, ganzheitlich, mit meinem ganzen Sein, alles rundrum. Also nicht im Sinne von perfekt, das alles schon hinzukriegen, sondern mit meinem ganzen Wesen, mich danach auszustrecken. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Touch, den ich sehr, sehr wichtig finde, weil es eben nichts mit perfekt und Regeln erfüllen zu tun hat. Diese Regeln sind wirklich Hilfskrücken, so to say. Also es kann auch niemand von uns sagen, später mal, ja Gott, ich habe es nicht besser gewusst, woher hätte ich es denn wissen sollen? Nee, wir haben hier eine ganz gute Hilfskrücke, aber ich glaube, das, was uns am besten helfen würde, wenn wir nochmal was greifen wollen, das ist dieses eine höchste, vornehmste Gebot auch genannt, was uns Jesus selber nochmal gibt aus Matthäus 22. Ich lese nochmal vor. Da sagt er auf diese Frage, was ist denn jetzt das höchste Gebot? Da sagt Jesus, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und also hier wird ganz klar, hier geht's ums Herz. Und diese Frage, wie lieb ich denn jemand anders, auch wie liebe ich Gott, aber wie liebe ich jemand anders oder auch mich selber, die lässt sich bezüglich unterschiedlicher Personen, unterschiedlicher Situationen und Zeiten auch immer ein bisschen anders beantworten. Das heißt, Regel Schema F funktioniert nicht einfach so, sondern es geht wirklich ans Herz. Es ist meine Herzensaufgabe, das dann immer wieder neu zu überlegen. Vielleicht nicht jedes Mal neu, aber so von der Grundstruktur her. Also es ist wirklich unser Herz gefordert und nicht so eine Regelgehorsamkeit und dann passt schon.
Okay, ja. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben gesagt, unseren Glauben kann man sportlich nehmen. Man kann sagen, Leben mit Gott ist wie eine Sportart betreiben, wo ich ein bestimmtes Ziel verfolge und dafür auch was in Kauf nehme oder mein Leben danach gestalte. Und dieses Ziel wäre, wenn wir das richtig gelesen haben, so zu werden, wie Jesus es vorgibt. Vollkommen sind wir alle nicht, aber es gibt eventuell Menschen, von denen wir sagen werden, ja, die haben schon einiges davon in ihrem Leben verwirklicht. Also die sind bei diesem Lauf schon ziemlich weit gekommen, aus unserer Sicht. Und dazu möchten wir euch gerne kurz zum Nachdenken anregen. Ihr habt auf den Stühlen kleine blaue und grüne Zettel und Stifte. Und wir möchten euch bitten, dass ihr auf diesen Zettel obendrauf, dass noch ein bisschen Platz ist darunter, einen Namen schreibt von einer Person, die euch einfällt, von der ihr sagen würdet, das ist eine Person, die für mich in ihrem Leben ziemlich viel Jesus-Ähnlichkeit vermittelt. Hypothese, es gibt Menschen, die davon besonders viel schon haben, weil sie auf dem Lauf schon einiges erreicht haben. Und ich vermute, dass wir alle, oder Hypothese 2, jeder von uns kennt vielleicht Menschen, die ihn in dieser Weise, die ihn da inspiriert haben. Also Menschen, von denen man sagt, die vermitteln was Jesus-Ähnliches. Schreibt doch einmal, 1-2 Minuten Zeit, den Namen einer solchen Person für euch auf.
Ich will da noch ein Stichwort dazu geben. Ich habe das aus meiner Ursprungsgemeinde, ist eine ganze Zeit lang folgender Satz rumgegangen durch die Gemeinde, in dem wir viel gekaut haben, nämlich Leben lebt vom hingegebenen Leben. Leben lebt vom hingegebenen Leben. Also sprich solche Menschen, an denen man echt sieht, dass die sich hingeben, voller Hingabe, was tun, lassen, machen für andere und für andere entsteht daraus Leben. Genau, überlegt mal, ob ihr solche Leute schon getroffen habt oder auch in Momenten, als Momentaufnahme das vielleicht wahrgenommen habt und schreibt die mal auf euren Zettel.
So, und wenn ihr das habt, wollen wir euch bitten, noch einen Schritt weiter zu denken. Nämlich, diese Menschen habt ihr vielleicht nicht aufs Zufall aufgeschrieben, sondern weil sie tatsächlich etwas haben, was euch an Jesus erinnert hat. Vielleicht sogar mehrere Dinge. Unter diesen Namen, den ihr aufgeschrieben habt, überlegt mal, schreibt es durchaus spontan auf, ihr müsst es ja nicht perfekt ausformulieren, was ist es, was ich an dieser Person Jesus-mäßiges gesehen habe? Also was hat die, was ich mit Jesus in Verbindung bringe. Vielleicht ist es nur eine Sache, vielleicht zwei oder drei.
Es ist schön zu merken, dass ihr sportlich gesinnt seid. Wir sind schon wieder ein bisschen länger hier vorne dran, als wir es eigentlich vorhatten. Deswegen laufen wir jetzt auch ratzfatz ins Ziel ein. Ihr habt die Vorarbeit schon geleistet mit dem, was ihr auf die Zettel geschrieben habt oder euch innerlich notiert habt. Und wir wollen euch uns natürlich gerne mit was Praktischem entlassen, nämlich mit einer konkreten Anregung und Ermutigung zu sagen, hey, an der Stelle packe ich's an. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal neu überlegen oder auch einfach auf euren Zettel schauen, wo so ein geistliches Trainingsfeld für euch gerade dran sein könnte, wo ihr eure geistlichen Muskeln stärken könnt oder vielleicht auch müsstet. Da könnt ihr auch nochmal Gott konkret fragen, wenn ihr da jetzt was verpasst habt. Wir haben ja gleich noch eine Gebetszeit. Auch dafür ist dann Raum. Und die Dinge, die ihr auf den Zettel geschrieben habt, die habt ihr vielleicht auch nicht zufällig da drauf geschrieben, sondern vielleicht sind diese Eigenschaften der anderen Person genau das, was bei euch jetzt auch dran sein könnte. Könnt ihr mal überprüfen. Entlassen aus dem Inhaltlichen, hier möchte ich uns gern noch mit der Ermutigung von Paulus, wo er sagt, und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Das finde ich sehr ermutigend, weil Paulus da praktisch über sich sagt, ich kann nicht alles machen, ich kann euch nicht alles erklären, wir können schon gar nicht alles erklären hier, aber Gott wird das zeigen, was er euch, uns zeigen will, offenbaren will, wo er mit uns weitergehen kann. Unser Ding ist, unsere Antennen dafür auszustrecken. Und da verlässt sich Paulus auf Gott und das dürfen wir auch. Und in diesem Sinne sagen wir zu diesem Brief mal Amen. Und Ingmar, du sagst, wie es weitergeht.